Herzlich willkommen zur 62. Off the Path Podcast Folge. Heute ist eine ganz besondere Podcast Folge. Und zwar gebe ich heute den Gewinner der Off the Path Podcast Folge 2016 bekannt. Ja, richtig cool. Also nicht nur ein Gewinner, sondern zwei. Natürlich der Interviewpartner, aber auch einer von euch gewinnt einen SCA Travel Reisegutschein. Richtig cool. Und es hat mich natürlich sehr gefreut, dass Tausende von euch an dieser Umfrage teilgenommen haben. Leider konnte es aber, wie gesagt, nur zwei Gewinner geben. Diese Umfrage zeigt mir aber, welche Folgen euch besonders gut gefallen haben, und ich werde versuchen, in Zukunft mehr Folgen nach eurem Geschmack zu veröffentlichen. Den bzw. die Gewinner der SCA Travel Reisegutscheine werde ich im Outro nach dieser tollen Folge über Japan erwähnen. Schon gespannt? Ach, ich liebe diese Vorfreude. Ja, was gibt's sonst? Eigentlich nicht viel. Wir haben wie bekloppt unsere neue Wohnung renoviert, und Lin und ich sitzen gerade in unserem neuen Büro, und es ist einfach richtig, richtig cool. Sie sitzt mir gerade irgendwo gegenüber.
Hallo.
Vielleicht hört ihr sie im Hintergrund. Und ja, diese Woche mache ich noch Schlaf- und Wohnzimmer fertig, und nächsten Monat kommt dann noch die Küche dazu, und ich freue mich mega drauf. Vorher komme ich leider nicht dazu, sie fertig zu machen, denn wir sind viel unterwegs am nächsten Woche. Ich muss mich nämlich sputen, denn morgen geht's nach Hamburg über Nacht, also nur morgen hin, und dann am Donnerstag zurück. Und dann geht's am Sonntag nach München, denn von Sonntag bis Mittwoch ist die ISPO. Das ist eine Outdoor-Messe, wo ich einen Vortrag halten werde. Und direkt im Anschluss geht es dann nächste Woche von Frankfurt aus nach Australien für 3 Wochen. Und das wird auch extrem cool. Wir fliegen nach Melbourne und werden 3 Wochen in Victoria verbringen. Das sollte uns genug Zeit geben, um diesen Start genau zu erkunden. Mittlerweile müsste man ja vorletztes Jahr sagen, wir waren 2015 das letzte Mal in Australien und haben dort 6 Wochen Westaustralien erkundet, und das war extrem cool. Und 3 Wochen sollte uns genug Zeit geben, um Victoria also zu erkunden, was deutlich kleiner als Western, also Westaustralien ist. Ja, ich rede wie immer viel zu viel. Heute dreht sich alles um Japan mit Katharina, und Katharina hat nämlich in Japan gelebt, spricht die Sprache und führt auch einen Blog, wo sie viel über ihre Eindrücke vor Ort geschrieben hat. Und ihren Blog findet ihr unter kulturtänzer.com, und alle Infos zu dieser Folge und natürlich auch die neuen Shownotes, die ziemlich gut bei euch ankamen, findet ihr unter www.offthepath.com/Folge 062. Ja, ich freue mich auf die Folge. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß, denn für uns geht es dieses Jahr auch noch nach Japan. Und ich höre auch sehr gespannt zu.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema, weil es mich persönlich auch sehr interessiert. Wir sprechen über Japan, und die Katharina, die war dort. Sie hat auch dort gelebt, und ich freue mich, dass sie heute Zeit hat. Hallo!
Ja, hallo! Vielen Dank für die Einladung, und super, dass es geklappt hat.
Wie begrüßt man einen auf Japanisch?
Das kommt ganz drauf an, genau wie bei uns. Du würdest, wenn du guten Tag sagen würdest, würdest du sagen Konnichiwa.
Habe ich schon mal gehört, Konnichiwa. Schön, dass du Zeit gefunden hast und dass wir ein bisschen über dieses spannende Land sprechen können. Und wir starten sofort, und zwar Japan in 3 Worten. Los!
Spannend, aufregend und total verrückt.
Genau, das sind auch die drei Worte, die ich quasi so im Kopf habe. Denn ich stelle mir unter Japan ein sehr spannendes Land vor, aber auch ein sehr verrücktes Land. Also ich denke dabei immer so an atemberaubende Natur. Ich habe unglaublich viele Dokumentationen über das Land gesehen, wie schön es ist. Aber ich denke auf der anderen Seite auch an diesen ganzen krassen Städte, also besonders so Tokio und die Leute, die wie Manga-Figuren durch die Gegend laufen, in Katzencafés sitzen und sich beim Karaoke betrinken.
Ja, das trifft es tatsächlich. Ziemlich gut sogar. Ja, es ist tatsächlich so. Du darfst dich echt auf einiges gefasst machen. Du hast in Kyoto zum Beispiel diese wunderschöne Natur und in Tokio hast du halt die Megacity und auch die Manga-Figuren quasi.
Ja, krass. Also es ist genau das, was ich
ja
vorstelle. Jetzt war ein bisschen im Hintergrund ein paar Geräusche. Aber das ist genau so das, was ich mir so vorstelle in Japan. Wie lange warst du dort und zu welcher Jahreszeit warst du überhaupt dort?
Ich war ein halbes Jahr dort, habe da gelebt und war von Frühling bis Herbst dort tatsächlich. Also um genauer zu sagen, von Ende März bis Ende September.
Genau. Cool, dann möchte ich mich bitte auf den Mai konzentrieren, denn das ist die Zeit, in der wir da reisen. Nein, wir können einfach über alles ein bisschen sprechen, aber ja, wir haben ja auch jetzt vor kurzem diese unglaublich verrückte Aerofair gebucht. Und zu dem jetzigen Zeitpunkt stehen unsere Flüge noch nach Japan für einen total bekloppten Preis von irgendwie 500 Euro für Business-Class-Flüge hin und zurück. Das ist total bescheuert. Und ich freue mich drauf und deswegen möchte ich heute ja so viel wie möglich von dir darüber erfahren.
Ja,
und,
sehr gerne.
Das erste wäre zum Beispiel, wie viel Zeit sollte man sich mindestens für so eine Reise nehmen? Nach Japan. Also es ist ja ein großes Land, es sind zwei große Inseln und viele kleine Inseln. Reichen da 2 Wochen oder sollte es noch mehr sein?
Also es kommt natürlich immer ganz drauf an, was du machen willst. Und wie immer ist es so, dass 2 Wochen viel zu kurz sind, um das Land komplett zu fassen. Aber es ist, also angenommen, du beschränkst dich jetzt auf das, was viele Touristen machen, ich weiß, das magst du ja eigentlich nicht so, aber angenommen, du würdest so die normale Route fahren, dann sind 2 Wochen ausreichend. Das geht und da kannst du auch eine Menge erleben und eine Menge cooler Sachen machen. Es kommt eben
darauf an. Was wäre so eine normale Route?
Also die meisten starten in Tokio und fahren dann einmal nach Kyoto und Osaka, was weiter im Westen liegt eben, und fahren dann wieder zurück. So. Mhm.
Das ist die Tokio ist auf der Nordinsel, ne?
Also du hast 4 Inseln, Honshu, Kyushu, Shikoku und Hokkaido. Hokkaido ist die nördlichste und die Hauptinsel ist eigentlich Honshu, das ist die ganz, ganz große. Und da ist eben Tokio und zwar in der Mitte irgendwie, mehr so im Osten gelegen. Okay.
Und wie reist man von Insel zu Insel? Nimmt man dann die Fähre oder?
Also wenn du von Insel zu Insel reisen wollen würdest, also ist für Kyoto und Osaka nicht, musst du das nicht, weil die eben auf der gleichen Hauptinsel liegen. Wenn du ein Inselhopping machen würdest, fliegen die meisten Japaner, aber es gibt auch Fähren.
Okay.
Also kannst du auch mit dem Boot drüber schippern.
Ja, also ich habe zum Beispiel gehört, dass die Nordinsel nochmal viel imposanter sein soll, weil sie ja, naja, wahrscheinlich ein bisschen off the path ist. aber die Natur also soll dort unglaublich krass sein. Das habe ich mal irgendwie gehört, aber auch in vielen verschiedenen Dokumentationen gesehen. Ist das so oder wie kann man sich die Nordinsel vorstellen und wie ist die anders von zum Beispiel von der Hauptinsel quasi.
Ja, das stimmt. Ich nehme an, damit war Hokkaido gemeint. Hokkaido ist wirklich, also da sind viele, viele Berge, da ist wirklich viel Natur, viel unberührt, also ja nicht ganz unberührte Natur, aber es ist schon wirklich so, wie man sich diese wunderschöne Natur in Japan eben vorstellt. Und das unterscheidet sie eben ganz extrem von der Hauptinsel, auf der einfach sehr viel mehr Menschen leben und wodurch du natürlich auch sehr viel mehr Städte und Dörfer hast. Und du hast halt einfach Landflächen, die also auf der Hauptinsel nicht so groß sind, wo sie unberührt ist quasi. Also das hat immer wieder kleinere Dörfer und Städte dazwischen. Und Hokkaido ist eben mehr unberührt, sag ich mal.
Wie würde man, also von Tokio da hinkommen, würde man schon am besten direkt hinfliegen, oder? Oder ja. Wenn man halt auf dem Weg Richtung Norden ist, da kann man, habe ich gesehen und hast du gerade eben auch gesagt, eine Fähre rübernehmen, die in ein paar Stunden da ist, ne?
Genau, du kannst eine Fähre nehmen, aber es ist auch überhaupt kein Problem zu fliegen. Also okay. Ich würde euch aufgrund der kurzen Zeit vielleicht sogar sagen, dass ihr fliegt. Aber
ja. Weißt du, wie die Preise sind für solche Flüge?
Nee, leider. Also es kommt auch da immer drauf an. Natürlich sind Inlandsflüge immer ein bisschen günstiger. Generell ist Japan allerdings kein billiges Pflaster, ehrlich gesagt.
Das habe ich mir schon sehr gedacht. Also die Flüge dorthin waren so günstig, dass wir darüber gar nicht nachgedacht haben. Und dann habe ich so mal so ein bisschen Hotelpreise mir so angeschaut und dachte ich so, das ist aber sportlich.
Richtig, genau. Aber vielleicht gibt es koreanische oder chinesische Airlines, die auch innerhalb von Japan fliegen. Das kann ich dir leider gerade nicht sagen, aber die sind meistens günstiger. Also versucht einfach nicht, japanische Airlines zu nehmen, weil die einfach teurer sind.
Ja. Wie kommt man vor Ort rum? Nimmt man sich einen Mietwagen und kann man da problemlos rumfahren? Oder nimmt man diesen super krassen Schnellzug, der, das finde ich total krass, der, ich glaube, der hat im Jahr 36 Sekunden Verspätung?
Ja, das ist auch noch so eine Eigenart von Japanern. Züge kommen nicht zu spät.
Also, das ist so krass.
Mit nicht zu spät meine ich, selbst wenn sie eine halbe Minute Verspätung haben, dann entschuldigen sich die Japaner wirklich tausendmal. Es ist kein Gerücht, also das ist ein Gerücht tatsächlich, aber es ist auch wahr. Und genau, wie kommt man vor Ort, von Ort zu Ort? Ich bin tatsächlich in Japan nicht mit dem Auto gefahren. Das ist möglich, wenn ihr euch zutraut, wenn ihr zum Beispiel in Tokio starten würdet und dann eben euch zutraut, von dort über die dreispurigen Autobahnen zu fahren, übrigens auch noch ein Highlight, dann könnt ihr das gerne machen, aber mit dem Shinkansen zu fahren ist auch nochmal ein Highlight, wirklich. Also ja. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Der ist wirklich rasend schnell und ihr kommt gut überall, wo ihr eigentlich hin wollt. Nur in die kleineren Dörfer, da müsstet ihr entweder auf die Bahn ausweichen, also auf die normale Tuckelbahn, sage ich mal, oder ihr mietet euch eben ein Auto.
Ja, krass. Naja, ich hätte mir überlegt, dass ich mir in Tokio ein gepimptes Auto und Fast and the Furious Style mache.
Probier's doch mal aus.
Nee, cool. Ich finde das dieser Fakt, dass diese Bahn 36 Sekunden aufs Jahr hochgerechnet Verspätung hat, ist einfach unglaublich, weil ich gestern wieder mit der Deutschen Bahn von Düsseldorf nach Hannover unterwegs war und wir da alleine schon irgendwie 5 Minuten Verspätung hatten, einfach faszinierend, auch für die Japaner halt spricht.
Ja, auf jeden Fall.
Japan ist teuer. Wie teuer?
Du meinst auf 2 Wochen gerechnet?
So ein Beispiel. Also ich meine, was kostet japanisches Essen, wenn ich jetzt essen gehe? Also so ein normales, keine Ahnung, gibt Sushi an jeder Ecke und wie viel kostet das?
Sushi gibt es nicht ganz an jeder Ecke, ist aber natürlich immer präsent tatsächlich. Generell, gutes Stichwort, Essen gehen in Japan ist ganz oft sehr viel günstiger als selber zu kochen, weil die Lebensmittelpreise da einfach sehr viel höher sind. Das heißt, die meisten gehen essen. Du kommst allerdings für eine echt gute Portion mit 500 Yen aus. 500 bis 800 Yen ungefähr. Und das ist schon echt eine ordentliche Mahlzeit, die dich wirklich satt macht. Und das sind umgerechnet 5, 6 Euro. So, das Ganze vielleicht mal hochgerechnet mal 3, auch wenn ihr dann schon wirklich richtig satt seid, sind 15 Euro pro Tag plus nochmal die Unterkunft vielleicht für 70 Euro die Nacht, sage ich jetzt mal, bist du bei knapp 100 pro Tag.
Pro Tag. Oh, aber da hast du natürlich keine Aktivitäten drin, ne?
Genau, richtig. Allerdings ist es, du kannst natürlich auch ein bisschen variieren. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich gehe jetzt ins Hostel, ist überhaupt kein Problem, dann ist der Übernachtungspreis natürlich günstiger. Was ich euch allerdings empfehlen würde, wäre in ein richtiges japanisches Ryokan zu gehen. Also es ist eine japanische Herberge. Können wir vielleicht gleich auch nochmal eingehen, darauf zu sprechen kommen. Das ist wirklich echt ein Erlebnis, ist allerdings auch wirklich nochmal sehr viel teurer. Generell, was Japan kostet, es ist, ja, ich glaube, es ist vergleichbar mit Norwegen, wenn du da schon mal warst. Mhm. Genau, und ich habe, vielleicht um mal so eine Hausnummer zu nennen, ich habe in diesem halben Jahr drum und dran und ich habe echt viel gemacht. Ich bin rumgereist und habe Unterkunft und so weiter, habe ich 10.000 Euro ausgegeben.
Wow, das ist ein stolzer Preis. Gerade weil ich einen Podcast vor kurzem auch veröffentlicht habe über Australien, wo die Dame, glaube ich, in einem Jahr keine 6.000 Euro ausgegeben hat. Da ist Japan natürlich eine ordentliche Hausnummer. So, jetzt wollte ich nochmal eben ganz kurz auf das Thema Unterkunft zu sprechen kommen. Und zwar hattest du gerade noch erwähnt gehabt, diese ganz besondere japanische Herberge. Leider habe ich aber nicht verstanden, wie die hieß und was das genau ist.
Ja, ich vernuschel das immer so nett, ne, damit das keiner genau versteht. Die typische japanische Herberge heißt Ryokan, also Ryokan. Genau, die ist oft anzutreffen, ist ein bisschen high class, die kostet also auch ein bisschen was, um ehrlich zu sein, bietet aber dafür unglaublich viel. Also ihr habt meistens eine wunderbare Aussicht auf Berge, auf Landschaften, könnt in einem typischen Onsen baden, was echt wirklich typisch japanisch ist und auch wirklich sehr schön ist. Der Service ist einfach großartig und das Essen ist einfach der Hammer. Also es ist typisch japanisch auch, mit all diesen vielen kleinen Speisen, die du mal probieren kannst. Und es ist echt lecker und von echt hoher Qualität. Und das sollte man wirklich mal gemacht haben.
Okay, ist das vergleichbar mit einem Hotel oder ist das eher vergleichbar mit einem wie heißt das denn? Homestay. Also ich kann mir da überhaupt gar nichts so davor stellen.
Also es ist vergleichbar mit einem Hotel. Allerdings übernachtest du eben auch auf japanische Art und Weise, nämlich auf Tatami-Matten und in einem Futon, der auf dem Boden liegt. Also eben auch so Lagen von Stoff, von so einer dünnen Matratze. Und dann kommt da eben ja nochmal so ein Bezug drüber und dann hast du eben japanisches Kissen, was relativ flach ist und nochmal so eine japanische Decke, also ganz ein bisschen dünner als ein Plum. So.
Okay, und dieses Onsen-Bad, was du jetzt gerade erwähnt hast, was ist das genau?
Das ist meistens integriert ins Zimmer, das heißt, ihr habt das dann für euch. Generell gibt es aber auch öffentliche Bäder, wenn du das mal ausprobieren willst. Die heißen auch Onsen sozusagen, Onsen-Bäder, und da kannst du eben in heißen Quellen baden. Onsen
okay.
Heißt übersetzt
sind das diese heißen Quellen. Okay, okay. Sind das diese, ich kenne das auch nur wahrscheinlich aus Filmen, solche große Holzbadewannen, die man dann im Zimmer mit drin hat, oder ist das
quasi? Ja, schon. Manchmal sind die aber auch im Boden eingelassen und die sind dann aus Stein. Also je nachdem, wie hochwertig das alles gemacht ist. Aber manchmal okay. Hast du recht, da sind sie auch aus Holz.
Ah, und diese Quellen, das sind das diese, wo man halt oftmals diese Affen drin sieht, ne? Im Winter, ja, wenn sie... Genau. Wenn sie genau. Dieses bekannte Bild, was man aus Japan so kennt, wenn die Affen da in den heißen Quellen quasi sitzen, dann sind das quasi diese Onsen.
Genau, richtig. Genau die sind das. Die Affen haben diese Quellen auch für sich entdeckt, die nutzen die auch ganz gerne. Das ist ganz witzig eigentlich.
Cool. Was waren deine Highlights in Japan? Was darf man auf keinen Fall verpassen?
Also meine Highlights waren tatsächlich Reispflanzen. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt nachmachen. Ich durfte tatsächlich mit Reis pflanzen. Und ich bin auf den Fuji geklettert. Also auf den Vulkan, den höchsten Vulkan Japans.
Okay, das hört sich spannend an. Das kann man einfach so machen oder muss man dann eine Tour buchen?
Das kann man einfach so machen, allerdings ist es immer ein bisschen abhängig von der Jahreszeit, weil der Fuji nur für 3 Monate im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich ist, weil es da sonst einfach zu kalt ist und dadurch eben zu gefährlich. Der Mai gehört leider nicht dazu, das ist eben mehr im Herbst, also Spätsommer, Herbst der Fall.
Also so Juli, August, September, die Monate.
Ja, genau. Also ich glaube vor allen Dingen der August und der September sind ganz groß. Und das Wichtige ist, du musst niemals Angst haben, dass du irgendwie alleine da bist, weil die Japaner da wirklich in Scharen hochkraxeln. Also es ist, man denkt irgendwie so, ja okay, jetzt erklimme ich den Vulkan und dann sind da aber auch noch 1000 andere.
Und man muss sich da irgendwie selbst richten. Ist das auch sowas, was in Japan allgemein normal ist, dass du selten alleine bist, weil es immer ganz viele Menschen um dich herum sein werden?
Es kommt ein bisschen darauf an, wo du bist, aber prinzipiell ja. Weil da einfach wirklich sehr viele Menschen aufeinander hocken. Vor allen Dingen in Tokio ist es der Fall. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich meine, Tokio ist auch eine riesengroße Stadt. Ja. Ist das auch der Fall, wenn man da rund um Hokkaido, also auf der Insel, unterwegs ist? Oder würdest du so sagen, da hast du vielleicht die Chancen, dass du vielleicht ein bisschen mehr Privatsphäre, ein bisschen mehr die Natur für dich alleine hast?
Da hast du auf jeden Fall mehr Chancen auf Privatsphäre. Also ich würde sagen, die nördlichste und die südlichste Insel sind so die besten Chancen, um einfach auch mal niemandem zu begegnen.
Mhm. Was sind so Abenteuer, die du unseren Off-the-Path-Zuhörern quasi empfehlen kannst oder vielleicht auch welche, die du gemacht hast? Welche Wanderungen sind ganz speziell oder welche Attraktionen sollte man unbedingt machen?
Also es ist natürlich die Fuji-Besteigung, die ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, weil sie einfach wirklich ein Highlight ist. Dann kann ich auf jeden Fall noch empfehlen, wenn ihr in Kyoto seid, den Inari Taisha. Das ist ein Schrein, ein shintoistischer Schrein, der sich durch den kompletten Wald zieht. Also man geht da ein paar Stündchen durch den Wald, was ich wirklich sehr empfehlen kann, weil es landschaftlich einfach super schön ist. Und wenn ihr eher in Tokio seid, dann, ja, Tokio ist einfach landschaftlich weniger schön dafür als Stadt unglaublich spannend, weil es einfach so viele unterschiedliche Sachen gibt, die ihr einfach ausprobieren müsst, sei es von verschiedenen Themencafés, über alle möglichen verschiedenen Sachen, die ihr probieren müsst, essenstechnisch einfach. Also die kulinarische Vielfalt ist da einfach enorm hoch. Und
das ist. Was zum Beispiel, also kulinarisch?
Also es besteht ein eklatanter Unterschied meiner Meinung nach zwischen dem Sushi, das man hier bekommt und dem Sushi, das man in Japan bekommt. Deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, dass ihr mal richtiges Sushi probiert.
Ich habe gehört, dass die besten Sushi-Restaurants also auf jeden Fall so 400 Euro plus kosten. Ist das so?
Ja, aber das, okay, man muss ja jetzt nicht das Beste vom Besten essen. Also man kann sich dann vielleicht auch einfach mal mit normalen Restaurants-Sushi zufrieden geben. Das ist auch schon sehr gut und das reicht dann vielleicht auch für den Verwöhnten kaum dann.
Ja, ich habe gehört, dass sich das aber auf jeden Fall lohnen sollte. Also das ist natürlich extrem teuer. Ich habe einen befreundeten Blogger-Kollegen, der das gemacht hat, bei einem Stopover in Tokio. Ich weiß nicht, 400-500 Euro für ein Abendessen, Sushi-Abendessen auszugeben. Aber der schwärmt Jahre später noch davon.
Wovon ich sehr schwärme und die abgefahrenste Kreation, die ich probiert habe, war tatsächlich rohes Rindfleisch mit rohem Ei. Das hört sich extrem widerlich an, ist aber wirklich ideal Also es schmeckt so gut, einfach, wenn die Zutaten wirklich frisch sind.
Ne, ist normales Tatar, oder nicht?
Genau, richtig. Aber eben nicht wirklich zusammen, also wie es beim Tatar ist, nicht zusammen, sondern eben getrennt.
Aha.
Und das macht einfach den Geschmack nochmal ein bisschen anders.
Okay, krass.
Ja.
Was ist noch so kulinarisch oder eine kulinarische Besonderheit aus Japan, die man auf jeden Fall vor Ort probieren sollte?
Witzig fand ich, Qualle zu essen. Das ist zuerst ein bisschen befremdlich, dann fand ich es ziemlich witzig. Schmeckt nicht unbedingt so extrem gut, dass man sich danach die Finger leckt, aber ist auf jeden Fall mal ausprobierwürdig, würde ich mal sagen. Und was ich leider noch nicht probiert habe, aber unbedingt noch machen muss, ist Fugu, also Kugelfisch.
Ah, der Kugelfisch, genau.
Genau.
Ich frag mich, bei wem der Zuhörer sich gerade so alles zusammengezogen hat, als du gesagt hast, Qualle. Wie glibberig fühlt sich das an im Mund? Oder geht das direkt runter? Ich stelle mir das ganz komisch vor.
Es ist lustigerweise gar nicht glibberig. Es ist einfach, es ist ein bisschen fest. Aber es ist...
Ist das zäh?
Ja, ein bisschen. Also, ja. Es ist eine ganz komische Konsistenz. Ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben soll. Also sie ist ein bisschen... Sie gibt ein bisschen nach. Ist dann vielleicht ein bisschen zäh, aber dann geht's auch. Und das Gute ist wirklich, du kannst ihr jeden Geschmack geben, den du möchtest. Weil wenn du Sashimi, also diesen rohen Fisch, serviert bekommst, wo eben auch manchmal Qualle dabei ist, dann stellen sie dir immer ganz viele Soßen hin. Also Sojasauce und noch zigtausend andere. Und da kannst du dann eben ein bisschen ausprobieren, welche am besten dazu passt. Und das ist dann eigentlich
auch... Was hat die so natürlich für einen Geschmack?
Nicht, also ich glaube keinen. Also sie schmeckt roh, ohne alles, wirklich nach nicht so viel.
Okay, und wenn man jetzt sich mit dem Kellner oder mit dem Koch unterhalten möchte über die Qualle oder über den Fugu, also den Fisch, geht das? Also sprechen die Englisch, also gutes Englisch, oder verständigt man sich dann eher mit Händen und Füßen?
Ja, das ist...
Also spätestens wenn man vom Stuhl fällt, dann wissen sie Bescheid, was man damit sagen möchte. Aber vorher, wie unterhält man sich denn da so?
Also in den größeren Städten, Tokio, Osaka, Kyoto, sprechen die Menschen auch Englisch. Ich selber habe damals mehr auf dem Land gelebt, deswegen hatte ich den direkten Vergleich. Und das war zum Teil schon schwierig, allerdings kein Problem, weil ich ja Japanisch spreche. Es ist manchmal eine Herausforderung einfach, wenn du in ländliche Regionen kommst und an jemanden gerätst, der kein Englisch sprechen kann. Denn es ist nicht selbstverständlich. Also die Japaner sprechen nicht alle Englisch. Vor allen Dingen die älteren Menschen.
Okay.
Genau, da muss man ein bisschen mit Händen und Füßen arbeiten. Die sind aber alle total nett und versuchen meistens auch dir zu helfen. Und dann klappt das schon immer irgendwie.
Ja, wie sind die Japaner an sich so drauf? Ist es eher schwer oder einfach, mit Japanern in Kontakt zu kommen? Also ich kann mir vorstellen, also ich weiß zum Beispiel, dass mein Stiefvater zum Beispiel, der ist so ein Hühne, der ist so 2 Meter irgendwas groß. Und als der in Tokio war, der war der Star. Also alle wollten natürlich ihn irgendwie anfassen und ein Foto und alles drum und dran. Aber kann man die Japaner an sich von sich auch einfach ansprechen oder ist das eher so, sind die ja eher schüchtern? Also ist das ein offenes oder so ein sehr verschlossenes Volk?
Es ist tatsächlich beides. Ich weiß, die Antwort hilft dir jetzt überhaupt nicht, aber es ist, kommt ein bisschen darauf an wen du gerätst. Es gibt Menschen, die kannst du ansprechen und für die ist es überhaupt kein Problem und die gehen sofort auf dich ein, sind super freundlich und versuchen wirklich richtig dir zu helfen, auch wenn sie kein Wort von dem verstehen, was du ihnen gerade irgendwie gesagt hast. Und es gibt die Menschen, die dich angucken und wegrennen. Das ist auch oft passiert. Also ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr angestarrt
werdet. Dass sie richtig Angst haben?
Ja, zum Teil schon. Also wir hatten mal ein ganz witziges Erlebnis in der Bahn. Da war ein Mädchen, das kannte keine Ausländer, das war, keine Ahnung, vielleicht 2 Jahre alt und saß noch irgendwie so bei Mama auf dem Schoß. Und die hat uns total fasziniert angeguckt. Und als wir sie dann angeguckt haben und sie das gemerkt hat, dann fing sie an zu weinen. Und die Eltern fanden das zunächst ein bisschen befremdlich und haben versucht, sie so ein bisschen zu beruhigen. Und wir dachten, ja, okay, ein kleines Kind, das hat dann auch irgendwie wieder aufgehört. Aber ein anderes Erlebnis war, dass wir an Erwachsenenpersonen geraten sind. Und die sind dann nicht schreiend weggelaufen, aber die haben sich umgedreht und sind einfach weitergegangen.
Krass.
Ja,
das meine, war jetzt, jetzt von
ja.
Ja?
Also es war zunächst total befremdlich und dann weiß man überhaupt nicht, wie man reagieren soll, ehrlich gesagt. Soll man lachen? Soll man weinen? Soll man machen irgendwie? Aber es ging dann nach der Zeit und wir haben es drin gewöhnt.
Okay, und wenn ich mich jetzt in die U-Bahn stelle und dann mein Tempo raushole und mir die Nase putze, dann passiert genau was?
Ja, also da dürfte eigentlich... Das ist ja
unschuldig. Ich frage, weil ich mal gehört habe, dass das ein totales Unding ist, dass das absolutes No-Go ist. Oder ist das falsch?
Na, so weit würde ich nicht gehen, ehrlich gesagt. Prinzipiell ziehen Japaner lieber die Nase hoch, das stimmt schon, und ist für uns ein bisschen eklig. Aber es ist jetzt kein totales Fauxpas. Generell diese richtigen Fauxpas, irgendwie, wo man das Gesicht verliert, obwohl man eigentlich gar nicht wirklich was gemacht hat, die gibt es eigentlich nur in der Businesswelt. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ihr tretet jetzt niemandem auf den Schlips, wenn ihr irgendwie, weil ich nicht wisst, wie ihr die Toilette bedienen sollt oder eben Taschentuch rausholt oder so.
Nochmal ganz kurz auf ein anderes Thema zu kommen, was wir vorhin schon besprochen haben, zum Thema Unterkünfte. Ist das in Japan so, oder ich habe mal irgendwie, das, ich glaube, ich habe es gehört, oder vielleicht habe ich nur eine falsche Meinung dazu, dass viel über Homestays läuft auf dem Land, dass es gar nicht mal so viele große Hotels gibt, sondern dass man eher bei Privatleuten lebt. Ist das richtig, oder habe ich da eine komplett falsche Vorstellung oder Information?
Nee, das ist richtig, tatsächlich. Also Homestay ist für die japanischen Familien, die sich darauf einlassen, echt super, weil sie eben einfach sich jemand ins Haus holen, dem sie ihre Kultur so ein bisschen beibringen können, wo sie selber auch Englisch testen können. Das ist nochmal ganz wichtig. Also vielen Japanern ist es auch wirklich wichtig, dass sie dieses Practice haben, es einfach ein bisschen üben können, sage ich mal, um es zu verbessern. Und die sind dann wirklich dankbar, wenn es Leute gibt, die einen Homestay machen wollen. Und auf dem Land ist es natürlich auch so, dass da nicht so wahnsinnig viele Hotelketten sind. Und sich das deswegen okay, einfach cool anbietet. Ja. Und
dann, wenn du
kannst du auch über Airbnb mal versuchen, eine Unterkunft zu kriegen, weil es da auch immer größer wird in den letzten Jahren.
Okay, cool. Das ist auf jeden Fall eine super Info. Jetzt kommen wir auch schon langsam dann dem Ende dieser Folge. Ich könnte noch stundenlang darüber reden. Was macht Japan für dich zum ultimativen Land für Reisejunkies und Abenteurer? Was ist das, was dir das Land einfach so ausmacht?
Es ist zum einen die Natur, es ist zum anderen die Kultur, die so unglaublich, unglaublich anders ist. Und es sind die Menschen, die wirklich sehr, sehr nett sind. Und das alles findest du eigentlich auf diesem vergleichsweise kleinen Land, also Japan ist recht groß, das stimmt, aber einfach für die Vielfalt, die es bietet, ist es meiner Meinung nach relativ klein. Also du hast im Norden Berge mit Schneefall, du hast im Süden irgendwie wirklich karibisches Klima und zwischendrin alles Mögliche. Du hast Kultur, die einmal buddhistisch und einmal shintoistisch geprägt ist, mittlerweile auch westlich geprägt ist. Das macht eine ganz irre Mischung irgendwie aus. Dann hast du diesen krassen Bruch einfach von Tradition, in Kyoto zum Beispiel, und dieser Megacity Tokio, wo einfach Hightech und immer das Neueste vom Neuesten eine extrem wichtige Rolle spielt. Und diese Gegensätze sind einfach der Wahnsinn. Dann ist Japan, wie gesagt, kulinarisch einfach echt top. Also japanisches Essen ist einfach großartig in ja, was Reisgerichte angeht, was Nudelgerichte angeht, aber auch was Süßspeisen angeht. Und dann gibt es da einfach wirklich viel zu entdecken und viel zu machen. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Und deswegen ist Japan einfach großartig.
Cool. Also ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass meine Error Fair durchgeht und dass wir dann im Mai das alles auch erleben können. Und ich danke dir jetzt erstmal für deine Zeit und für deine ganzen Infos und für die Tipps, die du uns hier gegeben hast. Und ich hoffe, du konntest auch noch ein paar andere Leute dazu inspirieren, auch demnächst nach Japan zu reisen. Und ich würde dich im Anschluss zu dieser Folge gerne in unsere Facebook-Gruppe auch nochmal mit einladen, damit sie dir auch ein paar Fragen stellen können, falls sie Fragen haben.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich bedanke mich dafür, dass ich die Chance hatte, ein bisschen was darüber zu erzählen. Also vielen Dank dafür.
Sehr schön. Du, dann wünsche ich dir alles Gute und bis bald.
Vielen Dank, auch dir alles Gute und Sayonara.
Ja, das war die 62. Off-the-Path Podcast-Folge. Ach, ich freue mich auf Japan, muss ich sagen. Im Mai geht's für uns endlich dorthin und alle Infos zu dieser Folge und den Link zu Katharinas Blog findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/Folge 062. Ja, seid ihr auch so gespannt, wer es geworden ist? Also der Gewinner der Off the Path Podcast Folge 2016 und wer von euch gewonnen hat? Ich bin's auch. Ich bin mega, mega, mega gespannt und möchte jetzt nicht mehr allzu viel um den heißen Brei reden. Lass es uns kurz machen. Spannend, aber kurz. Kurz, aber spannend. Ich weiß nicht, was besser wäre. Also, die beliebteste Podcast-Folge 2016 ist Backpacking. Davon haben wir viele gehabt, die so angefangen haben. Also, die beliebteste Podcast-Folge 2016 ist Backpacking in Indonesien mit Melissa Schumacher. Mega, mega cool. Liebe Melissa, herzlichen Glückwunsch und ganz viel Spaß mit deinem 1.000 € Reisegutschein von unseren Freunden bei SDA Travel. Ich bin mega gespannt, was SDA Travel in Indonesien so anbietet. Ja, safe travels, my dear. Und es hat ja nicht nur einen Interviewpartner der besten Off the Path Podcast Folge 1.000 € Gutschein gewonnen, sondern auch einer beziehungsweise eine von euch, die fleißig gewählt und den Podcast auf iTunes bewertet haben. Und der Hörergewinner der Off the Path Podcast Folge 2016 ist, ach, ich kann mich so schwer entscheiden. So viele von euch haben mitgemacht. Tausende. Und ich habe mir jede einzelne Bewertung durchgelesen. Ich habe mir alles angeschaut und finde es einfach grandios, dass ihr da nach wie vor, genauso wie wir, Feuer und Flamme für diesen Podcast sind. Also ich bin eigentlich kurz davor, den Gewinner auf nächste Woche zu schieben, aber das kann ich ja nicht machen. Ich habe ja versprochen, dass ich es heute mache. Also der Gewinner ist, also ich sollte eigentlich sagen, die Gewinnerin ist Annette_Omway. So heißt sie, also ist ihr Username bei iTunes. Herzlichen Glückwunsch, liebe Annette. Ich hoffe, du bist beim Joggen jetzt nicht gestolpert, denn Annette hat geschrieben, dass sie den Off the Path Podcast immer beim Joggen hört. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht irgendwie mit dem Gesicht im Schnee gelandet ist. Ja, liebe Annette, du hast da einen 1.000 € Reisegutschein von SDA Travel gewonnen. Richtig cool. Schick uns gerne eine Mail mit deinen Daten und ein Bild, wie du beim Joggen total ausrastest. Würde mich freuen. Und bin gespannt, wo es für dich mit SDA Travel dann demnächst hingeht. Es gibt unglaublich viele Reiseziele, die du dort auswählen kannst oder die ihr dort auswählen könnt. Ihr könnt nach Südafrika, nach Thailand, ihr könnt nach Australien für Work and Travel, nach Neuseeland, ihr könnt ein Round-the-World-Ticket dort buchen. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese 1.000 € auf den Kopf zu hauen. Ja, ihr Lieben, Vielen Dank fürs Teilnehmen an der Umfrage. Nächste Woche geht's spannend weiter, und zwar geht's mit Katrin. Also heute ging's mit Katharina und nächste Woche geht's mit Katrin und ihrer Schwester von LA mit einem Truck bis nach Alaska. Ein ziemlich geniales Abenteuer. Ich freue mich sehr drauf. Und wir hören uns dann nächste Woche aus München, bevor es für uns nach Australien geht. Und bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Und ich freue mich natürlich nach wie vor über all eure Bewertungen bei iTunes und bedanke mich herzlich bei allen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Ich wünsche euch was. Tschüssi!
Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.